Ich würde gerne in das Gespräch einsteigen mit einem Rückblick, nämlich auf den letzten Freitag. Da hat ja eine Online-Diskussion stattgefunden mit dem Titel Risikogruppe Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung gehören ja, oder so zumindest manche Menschen mit Behinderung gehören eben ja in der Corona-Zeit eben auch zu einer Risikogruppe. Und trotzdem wird da aktuell ja auch kaum über ihren Schutz gesprochen. Sie haben da diskutiert zusammen mit Julia Probst, einer gehörlosen Bloggerin und Aktivistin, und Corinna Rüfer, grüne Bundestagsabgeordnete und Sprecherin für Behindertenpolitik. Und ja, da würde ich die Frage an Sie zunächst mal geben, wie ist denn diese Veranstaltung letzten Freitag so abgelaufen? Also wer hat daran teilgenommen, neben eben Ihnen und den zwei weiteren Diskutantinnen?
Es war eine sehr gut angenommene Veranstaltung, Webinar. Es haben sehr viele Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen sich da eingeloggt und hat ein Eingangsstatement von Julia und von Corinna gegeben. Einmal den politischen Aspekt von Corinna, die das, was von der Ethikkommission bzw. von den Fachabteilungen kam, Stichwort Triage, also wem wird im Notfall geholfen, wem nicht. Da gab es ja von dieser Fachabteilung oder von den Fachabteilungen ein Papier oder ein Statement, wo die wenigsten derzeit noch von wissen, also es taucht nicht so wirklich in der öffentlichen Debatte auf. Und Julia Probst, die ist ja Aktivistin im Bereich Gebärdensprache und Dolmetschung, das habe ich auch intensiv in den Anfängen, als Corona irgendwann auch bei uns dann vor der Tür stand, sage ich mal, sind wir hart in die Kritik gegangen, wenn es darum ging, wie barrierefrei sind die aktuellen Informationen. Also wenn die Bundesregierung eine Pressekonferenz nach, warum gibt es keine Gebärdensprachdolmetschung, die direkt neben der Person, die gerade spricht, dolmetscht. Wir kämpfen, sag ich mal, wir als Menschen mit Behinderung an unterschiedlichen Enden und Ecken. Und wir haben bei diesem Webinar, wir hatten 1,5 Stunden Zeit, was angesichts des Themas nicht sonderlich viel Zeit ist. Und mir war wichtig, in dem Format, dass vor allem auch Menschen, die es betrifft, zu Wort kommen, weil die kaum bis gar nicht gehört werden. Das ist, würde ich mal behaupten, ein grundsätzliches Problem, dass ganz selten, wenn es darum geht, wenn es um selbstbestimmte Entscheidungen geht, Menschen mit Behinderung nicht gefragt werden, nicht gehört werden. Oft dann, wenn sie in Einrichtungen sind, der Einrichtungsleiter, die Leiterin, irgendwelche Sprecherinnen, Pflegekräfte interviewt werden und ich dann immer frage, habt ihr auch mal jemanden, der in einer Einrichtung lebt, auch mal interviewt? Und das kommt de facto in der Öffentlichkeit nicht vor. Und je weniger diese Menschen in der Öffentlichkeit vorkommen, desto weniger hat man sie auf dem Schirm. Wenn man meint, man muss die sogenannten Risikogruppen, Menschen mit Behinderung, vielleicht irgendwann zum Schutz, die vielleicht doch lieber zu Hause bleiben, und die Leute, die gesund sind und arbeitsfähig, die können ja wieder selbstständig und selbstbestimmt am Leben teilnehmen. Und wenn das die ersten Ideen sind, jetzt vielleicht 2 Wochen her, was in der Öffentlichkeit angedacht wird, finde ich, das ist eine scheiß Idee. Und sehr viele Menschen haben auf diesen Hashtag auch darauf reagiert und haben einfach ihre Situation noch mal kurz dargestellt, und ich dachte, also wir brauchen einfach eine Plattform, einen Raum, der barrierefrei ist. Es waren auch Gebärdensprachdolmetscherinnen und Schriftdolmetscherinnen bei diesem Webinar dabei, so dass alle auch mitkommunizieren und diskutieren konnten, einmal mündlich, aber auch einmal schriftlich, so wie es gewünscht war, wie sie das selber wollten. Manche wollten auch einfach nur zuhören, und dass man einfach eine Plattform schafft, wo Menschen sich austauschen können und ihre Ängste und Fragen einfach loswerden. Und aber auch, dass man sieht, was ja auch in Italien schon ist, dass einfach irgendwann entschieden wird, wer darf leben, wer darf sterben. Und wenn solche Überlegungen laut werden oder diskutiert werden, bekommen Menschen, die es betrifft oder betreffen kann, die bekommen einfach Angst, dass nachher Sachen mit ihnen passieren, die sie nicht kontrollieren können.
Was ja auch ein Auslöser von so Angst ist, ist ja auch ein Fehlen an Informationen. Ja. Und Sie haben das ja auch schon angesprochen. das Thema auch von Barrierefreiheit, von Sprache. Eine Frage, die auch in den ersten Tagen dieses beginnenden Ausnahmezustands viel diskutiert wurde. Da kam ja zum Beispiel auch von Migrantinnenorganisationen viel Kritik bezüglich auch einer fehlenden Mehrsprachigkeit. Und schauen wir uns jetzt aber eben Sprache an, da ist das ja ein Riesenkomplex auch. Da muss ja auch sehr viel mehr beachtet werden, dass zum Beispiel manche Menschen, wie Sie auch meinten, eine Sprachmittlung in Gebärdensprachen benötigen, ja. Audiotranskriptionen darauf angewiesen sind. Ja, Barrierefreiheit in Zeiten von Corona, was bedeutet das eigentlich auch Ihrer Meinung nach? Und ja, wie wurde Barrierefreiheit in den letzten Wochen umgesetzt oder eben auch nicht?
Es war und es ist ja immer ein großer Kampf gewesen, dass die Gebärdensprache 1:1 angeboten wird. Also nicht angeboten, weil es ist ja kein Angebot und Goodwill und nice to have, sondern man muss sich klar machen, es geht hier um die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, mit und ohne Behinderung, dass es ein Menschenrecht ist und dass es hier um Bürgerinnenrechte geht. Ich einen Zugang zu Informationen habe, die es kaum gibt. Also es ist schon ein dickes Brett, wenn man sich so die Wahrnehmung oder die Rückmeldung vielleicht von denjenigen anhört und liest im Netz, die davon überhaupt nicht betroffen sind. Also es ist auch oft Unverständnis. So, ja wieso, ihr könnt doch morgen gibt es das doch auch auf Tagesschau 21. Oder es läuft doch auf Phoenix oder so. Ja, Phoenix ist danach der Vorreiter gewesen, hat es live 1:1 Pressekonferenzen der Bundesregierung. Also gibt es eine Ausgangssperre, ja oder nein? Was passiert? Dass es wenigstens irgendwann auf Druck auch da eine Gebärdensprachdolmetschung gab. Auch auf Landesebene, wenn die Ministerpräsidentinnen Pressekonferenzen gegeben haben, informiert haben, dass eine Dolmetschung da war. So, aber das ist kein Selbstverständnis. Und durch den Druck und dass man einfach auch jetzt drüber redet und aufgrund der Aktualität, weiß ich nicht, kann man traurigerweise sagen, hat einen positiven Nebeneffekt vielleicht, dass das jetzt doch nochmal möglich gemacht wird, Gebärdensprachdolmetschung zum Beispiel zu ermöglichen. Wir reden aber nicht über diejenigen, die auf Schriftdolmetschung angewiesen sind, die leichte Sprache brauchen. Was bedeutet das eigentlich? Was heißt denn Corona? Was heißt denn, ich kann nicht raus? Menschen mit Lerneinschränkungen, darf ich nicht zum Kiosk, darf ich nicht in die Nachbarstadt, darf ich nicht Bus fahren? So, wie zugänglich für die jeweiligen Personenkreise sind da die Informationen? Und die sind kaum bis gar nicht zugänglich. Ich sage ja auch nicht zu Ihnen, ah, das müssen wir jetzt nicht so genau wissen, das kriegen Sie morgen in der Zusammenfassung im Teammeeting, das reicht ja dann auch. Diese Debatte läuft ja auch immer unter dem Deckmäntelchen des Schutzes, der Schutzdebatte. Sie müssen geschützt werden, auch alte Menschen, die müssen geschützt werden. Ganz am Anfang von Corona hatten wir Corona, ah, das trifft nur die alten Menschen, die Alten und die Kranken. Nee, es gibt auch junge Menschen, die krank sind, so die es betrifft. Wo ziehen wir da die Grenze? Was bedeutet das eigentlich? Und dass man somit eine Spaltung der Gesellschaft auch herbeiführt. Das sind die einen und es sind die anderen. Es sind die Gesunden und es sind die Nicht-Gesunden. Und die Nicht-Gesunden, naja, es sind schon besser, wenn die dann erstmal auch zu ihrem Schutz in ihren vier Wänden bleiben. Somit wird aber mein Menschenrecht und mein Bürgerinnenrecht eingeschränkt, wenn das vielleicht im schlimmsten Fall staatlich verordnet wird, um zu sagen, die jungen Gesunden sollen wieder raus, die sollen ja arbeiten und die Wirtschaft muss wieder hochgefahren werden. Also was ist der Hintergrund? Christian Ströbeler hat am Wochenende, weil er zu den Seniorinnen in der Risikogruppe gehört, der sogenannten, gesagt, sollte es kommen, wird er klagen vom Verfassungsgericht. Und da habe ich gesagt, da schließe ich mich gerne an. Sollte es so sein, geht das vor Verfassungsgericht. Und dann wollen wir doch mal sehen. Also da kann man auch mal irgendwann böse werden. Und ich warne davor, dass so jeder irgendwie seine Fachmeinung oder Nicht-Fachmeinung zu dem Thema, ohne die Menschen, die es betrifft, raushaut und damit eine unheimliche Angst erzeugt. Also bisher ist echt nur Angst. Und da zeigt es gerade die Debatte nochmal unter Corona, wie viel Bedarf da ist, einfach zu diskutieren und Informationen auch zu bekommen. Das hat ja auch das Webinar am Freitag gezeigt, dass sich Menschen aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Hintergründen dazugeschaltet haben.
Was ja eben auch ein Punkt ist, dass dann gewisse Maßnahmen auch an der Öffentlichkeit vorbeigehen. Sie hatten da zu Beginn eben auch thematisiert, bestimmte Empfehlungen, die da Ende März veröffentlicht wurden von sogenannten Fachgesellschaften, auch unter einem Begriff der Triage wird das eben gefasst. Also es geht dann darum, erst jene zu behandeln, bei denen die Erfolgsaussichten am größten sind. Und dafür müssen aber natürlich auch bestimmte Kriterien aufgestellt werden oder wurden aufgestellt von diesen Fachgesellschaften. Das kritisieren auch zum Beispiel Organisationen wie Ability Watch. Und ja, sie kritisieren diese dort festgelegten Kriterien, die ihrer Meinung nach auch wenig medizinisch geprägt sind, sondern da eben auch demografische Aspekte mit einbeziehen. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen, über diese Empfehlungen und was aus einer behindertenpolitischen Position daran zu kritisieren ist und was daran so gefährlich ist.
Die Diskussion, die wir führen, wer darf leben und wer wird eben nicht versorgt? So, wer muss vielleicht sterben? So, wer gehört dazu? Ist es ein Christian Ströbele, der schon ein gewisses Alter hat? Wenn es ich, die jünger ist, und aber vielleicht werde ich gar nicht so stark davon betroffen, bin aber irgendwie in dieser Risikogruppe. Man weiß doch gar nicht, wie sich das bei mir auswirkt. Und man weiß auch nicht, wie sich, ich finde dieses voreilende Einteilen in Gruppen und darüber zu entscheiden, echt, echt schwierig. Und ich habe da ganz gruselige Bilder vor Augen aus der Vergangenheit, die wir alle nicht wieder wollen. Es ist die Frage, wer darüber entscheiden kann und entscheiden soll. Und dass wir eigentlich dazu hingehen müssen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt in Brüssel, bin ich vor 3 Wochen aus Brüssel aus dem Parlament gefahren. Es hat keine Tests zum Beispiel gegeben. Ich hätte mich gerne testen lassen wollen. Wir müssen einfach die Zahl der Tests erhöhen, um zu gucken, wer hat es nicht, und entsprechend danach dann handeln. Und vielleicht hatte ich das Corona schon. Ich hatte Anfang Februar 2 Wochen eine starke Grippe und auch mit Husten und weiß ich nicht. Ich kann mich überhaupt nicht testen, weil es keine Tests gibt oder weil ich dafür überhaupt nicht, also die nehmen mich gar nicht auf. Aber wir reden schon mal über Separation, über Triage und über mögliche, ob sich das denn da lohnt. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Da auf einmal ist es überhaupt kein Problem, dass andere darüber entscheiden, ob ich medizinisch versorgt werde oder nicht. Und nochmal, wo sind da meine Bürgerinnenrechte? Ganz klar, also egal welchen Alters, wir sind Bürgerinnen dieses Landes, egal welchen Pass, welche Herkunft, welches Geschlecht, es finden Diskussionen im öffentlichen Raum statt, die absolut gruselig sind, als dass man darüber redet, wie schnell wir an Tests kommen.
Was ja auch daneben kritisiert wurde, war auch, dass zum Beispiel Selbstvertretungsorganisationen gar nicht daran beteiligt waren. Ja. Und das ist ja auch ein Aspekt, den Sie gerade schon sehr stark gemacht haben. Was müsste eben anders laufen? Vielleicht darüber auch hinaus, darüber, dass Menschen, die das betrifft, einfach mit in Entscheidungen einbezogen werden müssen. Was braucht es gerade Ihrer Meinung nach für Angebote und Maßnahmen? Speziell vielleicht, um die Situation für Menschen mit einer Behinderung anders zu handhaben, zu verbessern und das vielleicht ja gesellschaftlich wie auch staatlich?
Also wenn man sich das Gesundheitssystem anguckt, das ja sehr stark privatisiert wurde und wir da jetzt eine Situation haben, dass die Kliniken ja schon davor am Limit liefen und es gab ja auch immer so Aktionen wie Pflege am Boden, dass das Pflegepersonal gesagt hat, ich kann einfach das, was ich tun möchte, was ich leisten möchte für den kranken Menschen, für den pflegebedürftigen Menschen kann ich eigentlich gar nicht mehr leisten. Jetzt haben wir einfach die Situation, dass uns da das Sparen im Gesundheitssystem auf die Füße fällt. Was wir brauchen, sind Tests. Ich hoffe, uns ist jetzt allen wirklich auf dem allerletzten klar, dass wir die Menschen entsprechend bezahlen müssen, dass wir entsprechend Personal ausbilden müssen, dass wir die Leute ja auch haben, die das gerne machen wollen. Es gibt welche, die in der Pflege, in der Assistenz vielleicht sind und leichte, kleinere Aufgaben übernehmen. Ja, die werden abgeschoben. Ich finde, jeder, der sich darüber Gedanken macht, einen pflegerischen Beruf zu erlernen, das muss kostenfrei sein, die müssen ordentlich bezahlt werden. Das muss die Königsklasse sein hier in unserer Gesellschaft. Und ich hoffe, dass es nicht nur bei Klatschen bleibt, sondern in Investitionen in ein funktionierendes staatliches Gesundheitssystem, dass wir wegkommen müssen von den großen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wo das Risiko jetzt viel, viel größer ist, dass man sich ansteckt. Das hatte man in Pflegeheimen, das hatte man aber auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Dass wir die Situation hatten, dass die Frage war, ich bin Werkstatttätige, ist meine Werkstatt überhaupt, mein Arbeitsplatz noch da, ist der geöffnet, kann ich überhaupt sagen, ich möchte da nicht hin, aufgrund von Ansteckungsgefahr, kannst du gar nicht. Also sowas, all dieses ganze Selbstbestimmte, aber auch die Finanzierung und der Respekt vor dieser Leistung, die da geleistet wird. Da hoffe ich, dass nach dieser Corona-Krise, es wird auch nicht die letzte sein, das müssen wir uns auch klar machen, uns klar wird, was gesundheitliche Versorgung uns kostet, Prävention, Aufklärung, Information, Tests und nicht am Ende des Tages die Debatte, die hochgezogen wird, dass irgendwer entscheidet, wer leben darf und wer nicht.